Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ayurveda Seelengold. Ich bin Anne, Ärztin und Ayurveda-Therapeutin und in meinem Podcast bekommt ihr ganz viel rund um das Thema Ayurveda, ayurvedische Frauengesundheit, ayurvedische Psychologie und moderne Spiritualität und auch immer wieder sehr spannende Gäste. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Heute bekomme ich und damit auch ihr Exklusivzeit mit Laura Krüger. Ich denke, viele von euch kennen Laura schon. Laura ist Expertin für ayurvedische Frauengesundheit, Hormone, Ernährung und ja, ganz viel mehr auch für nachhaltiges Wirtschaften. Sie ist auch Geschäftsführerin und Ausbilderin am Ayurveda Campus. Da habe ich Laura auch kennengelernt. Sie war nämlich auch meine Ausbilderin in dem Thema der ayurvedischen Ernährung. Und da durfte ich schon ganz viel von ihr lernen. Und ich durfte danach noch viel mehr von ihr lernen, als ich meine Ausbildung nämlich fertig hatte zur Therapeutin, hat es mich ja sehr gerufen, mit ihr den Weg weiterzugehen. Und ich habe dann die Ausbildung, also ihre eigene Ausbildung, die sie selbst kreiert hat, genießen dürfen in der allerersten Runde zur Expertin für ayurvedische Frauengesundheit. Und das war auch eine Zeit, die mich sehr, sehr geprägt hat, auch, glaube ich, nachhaltig. Ja, meine Ausrichtung und mein weiteres Wirken und durchs Netzwerk auch ja insgesamt mich immer noch weiterhin sehr bereichert und beeinflusst. Und ich habe insbesondere diese Kombination, die Laura, glaube ich, auch so verkörpert aus diesem uralten ayurvedischen Wissen und der modernen Wissenschaft, was die so boah, auf eine ganz magische Weise kombiniert, was mich als Ärztin sehr, sehr gerufen hat, auch hat mich schon sehr fasziniert, fasziniert mich immer noch. Laura hat auch mehrere tolle Bücher geschrieben. Unter anderem, eins liegt hier gerade ganz dicht neben mir, was häufig dicht neben mir liegt, in Balance mit Ayurveda. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich schaue es mir hier gerade an. Und ja, Laura liebt zu lernen, so wie ich. Sie lernt und bildet sich immer weiter und fort, hat viele weitere Ausbildungen, Studienabschlüsse, aber da kann sie gern selbst noch was zu erzählen. Liebe Laura, erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen. So schön, dass du da bist.
Anne, danke, dass ich da sein darf und vor allem riesiges Dankeschön für dieses mega Intro. Das geht ja runter wie Öl.
Ja, sind wir schon im Ayurveda mit dem Öl. Ja, Laura, ja, stelle ich gern selbst noch einmal kurz vor und ganz besonders spannend finde ich auch, das weiß ich glaube ich noch gar nicht genau, wie du zum Ayurveda gefunden hast, wie dich der Weg dahin geführt hat.
Ja, total gerne. Danke dir. Du hast schon super viel gesagt. Also fange ich vielleicht wirklich mal da an, als ich noch ganz unbefleckt war und tatsächlich noch gar nicht wusste, was der Ayurveda eigentlich ist. Und bei mir kam es so, dass ich ja ursprünglich BWL studiert habe und dann ganz klassisch im Konzern gearbeitet habe, wie man das halt so macht nach so einem Studium, wo einem das so ein bisschen eingetrichtert wird. Und ich habe dann für mich entschieden, so Mitte 20, dass ich die Pille gerne absetzen möchte. Und das habe ich dann eben auch getan und habe mir dabei gar nicht groß was gedacht und war mir ziemlich sicher, ja, ich merke das gar nicht, das geht alles ganz fließend und entspannt daher. Und genau das ist nicht passiert. Also ich hatte dann wirklich ganz schlimme Haut, ja, schon wirklich so depressionsähnliche Verstimmungen, muss man sagen. Also saß jeden Morgen am Frühstückstisch mit meinem Partner, habe geweint, ich wusste gar nicht warum und das über mehrere Monate wirklich. Und was noch ein sehr körperliches Anzeichen war, war einfach, dass 1,5 Jahre meine Periode ausgeblieben ist. Und nach einem Dreivierteljahr kam mir das dann natürlich auch ein bisschen komisch vor, wo ich dachte so, langsam sollte sich aber doch mal was verbessern. Und bin dann eben von Gynäkologin zu Gynäkologin und habe mit 4 Ärztinnen gesprochen, die mir aber alle eben die Pille wieder empfehlen wollten. Die haben sich schon mit mir wirklich auf Ursachensuche gemacht, aber wir sind halt nicht fündig geworden. Und ja, das hat mich dann tatsächlich auch dazu geführt, dass ich bei der letzten Ärztin dieses Pillenrezept genommen habe, die Pille gekauft habe und dachte, so, jetzt nimmst du sie wieder. Und zu Hause war mir dann aber so, nee, das kann es doch jetzt nicht sein. Jetzt hast du so lange probiert und geschaut und du möchtest das nicht mehr, dann gehst du vielleicht selber nochmal auf die Suche. Und bin dann eben über den Ayurveda Campus, von dem du ja gerade schon gesprochen hast, gestolpert. Und ich bin so ein Typ, alles oder nichts. Das heißt, ich habe wirklich noch nie was von Ayurveda gehört, hatte keine Ahnung und dachte mir, ach, da machst du da mal eine Ausbildung. Das hört sich so gut an, das könnte mir helfen. Ja, und habe dann eben in dem ersten Seminar mal Vata Pitta Kapha gehört und ab da war ich irgendwie verliebt und Habe das alles für mich umgesetzt und habe wirklich innerhalb von kürzester Zeit, also es waren noch nicht mal 3 Monate, hat sich alles balanciert, meine Stimmung, meine Haut, ich habe meine Periode wieder bekommen, also wirklich so einen harten Faktor, sag ich mal, der sich da echt relativ schnell verändert hat. Und dann habe ich eben gedacht, so, boah, damit muss ich weitermachen. Das ist ja mega cool. Habe es also erstmal für mich gemacht und habe dann aber gedacht, so, das dürfen andere Frauen auch erfahren. Und ja, habe dann ganz klassisch mit 1:1 gestartet, habe ganz viele Beratungen gemacht, habe dann eben mit der Zeit diese Bücher auch geschrieben, von denen du gesprochen hast. Einmal mit Fokus auf ayurvedische Ernährung und einmal mit Fokus eben auf Frauengesundheit. Ja, und so ging der Weg weiter. Wie du schon gesagt hast, ich liebe Ausbildung. Ich habe inzwischen, ich glaube, 27, ich habe es letztens mal gezählt, gemacht, aber nicht nur im Ayurveda, sondern auch in der Frauengesundheit, auch Hormongesundheit ganz viel. Habe jetzt auch eine Personal Trainer Ausbildung gemacht und studiere parallel noch Clinical Nutrition im Master. Also habe die wissenschaftlichen Aspekte immer mehr verflochten und das ist das, was mir heute eben auch so viel Spaß macht, so diese beiden Welten zusammenzubringen. Und daraus ist dann eben auch die Weiterbildung entstanden, die ich heute anbiete, genau.
Ja. Oh, mega schön und mega spannend. Was für ein ja, cooler Weg. Und ich habe mich gerade so wiedererkannt, auch in dem, was du gesagt hast, wie du da hingefunden hast, ja, mit den eigenen Beschwerden als Frau und dann auch der Hilflosigkeit, dass einfach keiner einem da irgendwie weiterhelfen kann, auch in der Medizinwelt häufig nicht. Und da stand ich ja auch. Ne? Also bei mir war es ja eher, dass ich mit dem PMS krass zu kämpfen hatte. Also prämenstruelles Syndrom war so, da habe ich voll drin gesteckt, ne? Mit massiven migräneartigen Kopfschmerzen, die mich wirklich in die Knie gezwungen haben. Deswegen ich dann Jahre, fast schon Jahrzehnte, die Pille einfach durchgenommen habe, um es eben nicht zu haben, diese Schmerztage, um schön weiter zu funktionieren, ja, für die Gesellschaft, was wir ja, wozu wir ja auch brav erzogen wurden. Und da hat mir der Ayurveda so schnell geholfen. Es war zwar nicht so das Ziel, da in Ayurveda reinzuschnuppern. Ich hatte da andere Gründe, einen anderen Ruf, aber das war so auch das Erste, was ich bei mir geswitcht hat, auch in krass kurzer Zeit. Und es waren auch wenige Monate, wo das einfach schnell besser wurde und dann einfach nicht mehr da war. Ne? Also manchmal kommt es noch so ein Hauch, manchmal auch, dann weiß ich aber auch so, ah, okay, ne, ich weiß warum. Also, das dann, weiß ich, Stress oder was auch immer wieder im Trubel war. Dass mir da der Ayurveda unglaublich schnell rausgeholfen hat und unglaublich schnell auch, ohne dass ich jetzt, ich habe jetzt nicht groß nebenbei eine Panchakarma-Kur gemacht oder Kräutertherapien, es war wirklich einfach erstmal nur so Basics, wirklich nur mich beobachten auf jeden Fall, erkennen, die wahren Ursachen erforschen und dann wirklich erstmal nur in Anführungsstrichen Lebensstil- und Ernährungsumstellung, ne? Erstmal nur für mich. Und das ist wirklich faszinierend, dass man gar nicht so viel extra drumherum braucht, sondern es wirklich ja, der größte Wert eigentlich in der Selbstwahrnehmung, Beobachtung und was mir wirklich gut tut, was ich wirklich brauche, liegt. Ja.
Ja, absolut, da kann ich dir nur zustimmen, weil das ist für mich an sich auch Ayurveda. Also man kann Ayurveda ja bis ins sehr kleinste Detail verstehen, aber für mich ist die Basis eben wirklich so dieses sich wieder mit sich selbst verbinden, achtsam sein und das halt jeden Tag, ne, zu schauen, okay, was brauche ich denn heute, worauf lege ich heute meinen Fokus, ne, ob man das jetzt journalt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber einfach, dass diese Verbindung zu sich selber wieder kommt und dass man sich da wieder ein bisschen mehr spürt und dann eben auch schaut, dass man eben danach handelt letztendlich, und so den Ayurveda eigentlich in sein Leben integriert, ne? Und dann sind wir auf so einer schönen Metaebene, die, finde ich, den Ayurveda sehr, sehr gut widerspiegelt, ja.
Genau, dann kommt noch das Thema mit den Gewohnheiten integrieren, das ist ja mal ein anderes Thema, ne? Wenn man da alles so, man weiß es dann, ne? Und dann umsetzen, da können wir später nochmal drauf eingehen. Ich möchte erstmal gerne mal nochmal ins Thema Ernährung mit dir tiefer eintauchen, weil ich weiß, das ist ja eines deiner Favorites auch, ja, ich glaube, dafür brennst du so in beide Richtungen, ja, Moderne und auch den Ayurveda. Lass uns erstmal kurz in den Ayurveda eintauchen. Was ist für dich so das Besondere an der ayurvedischen Ernährung?
Ja, also wie du schon sagst, das ist ein Thema, was ich super liebe. Ich glaube, inzwischen liebe ich aber fast alle Lebensstilinterventionen gleich auf, weil alle so unglaublich wertvoll und wichtig sind. Aber ich bin eben mit der Ernährung gestartet tatsächlich und habe die Liebe da so entdeckt, als ich im Auslandssemester in den USA war mit 16 und mein Gastvater war Koch. beziehungsweise hat lange in der Küche gearbeitet und mit dem habe ich so dieses ganze Kochen gelernt mit frischen Zutaten und alles und habe da halt schon so ein bisschen die Liebe zu den Lebensmitteln eigentlich entdeckt. Und bin da dann eben immer weitergegangen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich am Ayurveda so schön und spannend finde, ne? Also es geht zwar viel auch um die Lebensmittel, aber es geht in diese ganzheitliche Richtung. Also dass man so die Ernährung als ganzheitliches Konzept versteht. Und das finde ich eben so schön. Wir haben die Lebensmittel selbst, wir haben aber eben auch nochmal das Kochen, ne, wie ich so quasi zum Ayurveda gekommen bin und wie wir quasi die Qualitäten der Lebensmittel anpassen können über eben das Kochen. Wir haben das Mengenmanagement, weil wir im Ayurveda eben sagen können, okay, für die Person darf es ein bisschen mehr sein, für die Person ein bisschen weniger, für die Person, ne, da eignen sich dreimal, viermal, fünf Mahlzeiten pro Tag. Also das kann man eben alles super schön individualisieren. Dann auch dieses Zeitsystem, was wir ja im Ayurveda kennen, ne? Also wann essen wir welche Mahlzeiten und was eignet sich da und so weiter und so fort. Und der Ayurveda hat ja auch ganz viel zu sagen zu diesem Thema Art und Weise des Essens, ne? Das ist jetzt in den Ernährungswissenschaften nicht ganz so verankert zum Beispiel. Wir haben auch noch speziellere Themen wie Nahrungsmittelkombinationen, was noch eine weitere Säule von der Ayurveda-Ernährung ist und auch die Frage, woher kommen eigentlich unsere Lebensmittel und was passt eigentlich zur individuellen Person? Und das ist eben das, was die ayurvedische Ernährung ausmacht und das ist eben so dieses Ganzheitliche und das ist das, was mich so begeistert, ne? Weil wir in den Ernährungswissenschaften natürlich schon viel sprechen, Makro-, Mikronährstoffe und so weiter und so fort. Und da hat der Ayurveda ja noch eine, ich sag mal, eine breiter aufgestelltes Verständnis. Und das finde ich ist super, super schön. Und wir sehen in der ayurvedischen Ernährung letztendlich auch, wie viel Einfluss das natürlich auf unser Wohlbefinden hat, im Sinne von, sind wir wirklich ausreichend genährt? Haben wir ein balanciertes Verhältnis letztendlich, ne? Vom Teller, was auf dem Teller eigentlich ist? Wir sehen auch ayurvedisch ganz stark oder wir setzen einen großen Fokus drauf, dass die Ernährung auch unsere mentale Gesundheit beeinflussen kann und eben auch umgekehrt. Die sozialen Aspekte werden auch mit berücksichtigt, ne? Wenn wir so über die Art und Weise des Essens sprechen. Also wirklich so diese Ganzheitlichkeit, das ist eigentlich das, was mich immer noch nach wie vor am meisten fasziniert und über wie viele Facetten und über wie viele Themen wir bei der ayurvedischen Ernährung eigentlich sprechen. Ja.
Ja, unglaublich wertvoll. Ich glaube, da könnten wir aus jedem Einzelpunkt jetzt eine extra Folge kreieren.
Mit Sicherheit.
Und ich finde es, also ich bin da voll bei dir. Ich finde, es fühlt sich gerade für mich auch so ganz, ganz warm im Bauch an, ne? Dieses runde, ganzheitliche Konzept, was man da hat. Und ich habe immer wieder Frauen, die zu mir kommen, die sind total verwirrt, fühlen sich total verloren in all diesen Tipps, die sie überall bekommen, ne? Die ganzen Diäten, die ganzen Ernährungsratgeber. Ja, der eine sagt, ne, nur noch Kohlenhydrate, der andere sagt, darfst du gar nicht mehr. Der nächste sagt das, das, das. Und die wissen einfach nicht mehr, okay, was soll ich denn jetzt noch essen? Am besten gar nichts mehr, oder? Oder was davon mache ich denn jetzt? Und dieses Individuelle, das eben nicht jetzt, wenn jetzt einer sagt, okay, du, keine Ahnung, ich esse nur noch Salat, weil ich zu dick bin. Ja, und dass du eben selbst mit diesem, ne, mit wertvollem Salat dir wirklich so schaden kannst, was in der heutigen Szene auf Social Media und all dem einfach nicht rüberkommt. Und dass einfach auch Salat nicht zu jedem passt. Ja, und das ist so, dieses Individuelle fasziniert mich sehr und auch alles, was du drumherum gesagt hast. Und man kann ja im Ayurveda, kann man ja auch echt tief rein und man kann es ja auch echt kompliziert gestalten, ne? Also man kann ja echt da sich auch vor krasse Herausforderungen stellen mit all den Nahrungsmittelkombinationen, was alles erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was mir nicht gut tut und dann ändern sich die Jahreszeiten, dann ist wieder alles anders, ne? Ja, und da darf man, glaube ich, auch aufpassen, da passe ich auch häufig auf, dass man da nicht das zu sehr verkopft, ne? Dass man da nicht zu sehr jetzt ne, sich Excel-Tabellen ausdruckt, was darf ich jetzt noch essen und in Verbote geht, sich noch mehr Druck macht. Und das ist, glaube ich, auch was ich auch immer gern mitgebe, dass es eben nicht darum geht, jetzt richtig zu machen, weil dann haben wir wieder Perfektionismus und noch mehr Druck, sondern eher so in dieses Fühlen reinzukommen. Ich habe eine Idee, ich weiß, was mir gut tut, und dann erspüre ich das mal. Ja, wie fühlt sich mein Bauch danach an? Wie fühlt sich mein Bauch danach an? Wie gut habe ich geschlafen nach dem Abendessen zu der Uhrzeit oder zu der Uhrzeit? Das finde ich total wertvoll. Und was du auch gesagt hast, dieses Herkunft des Essens natürlich oder auch, wie esse ich, ja, wie ist die Tischsituation gestaltet? Esse ich schnell mal eben einen Happen im Stehen alleine oder gibt es Konfliktgespräche immer zum Abendessen mit der Familie oder ist da eine schöne Blumen auf dem Tisch und wir besprechen, wofür wir heute dankbar sind? Also das ist so viel mehr als nur das, was da auf dem Teller vor mir liegt. Das finde ich mega, mega wertvoll. Und
Ja, und du hast, wenn ich da kurz einhaken darf, gerade was so Wichtiges gesagt, was ich auch nochmal hervorheben möchte. Denn ich habe gerade letzte Woche war es, meine ich, erst eine Masterclass gehalten, die hieß Ayurveda Ernährung, The Good, The Bad, The Myth. Weil das, was du angesprochen hast, wir können dadurch, dass wir in der Ayurveda Ernährung so viele Facetten haben, aber auch sehr, sehr viele Regeln und auch sehr viele Regeln bis ins Detail, können wir da sehr verkopfen und können uns tatsächlich mehr schaden als nutzen, wenn wir nicht aufpassen. Deswegen ist die Ayurveda-Ernährung hat unglaublich viele Potenziale. Ich glaube, das haben wir beide schon ganz deutlich gemacht, alleine schon mit unserer Geschichte oder auch mit dem, was wir mit Klientinnen natürlich erlebt haben. Wir haben aber auch Themen, wo ich sage, da muss man wirklich vorsichtig mit umgehen, ne? Diese Lebensmittellisten, die du gerade angesprochen hast. Wir haben ja für, ne, zum Beispiel Vata Pitta Kapha, bestimmte Lebensmittel, die dann eben diesen Leuten empfohlen werden. Da muss man sagen, haben wir schon mal die erste Herausforderung. Wir haben ja diese Konstitution, ne? Also das so unser ursprüngliches Naturell und den Ist-Zustand, den Vikriti-Zustand nennt man das auch. Und die meisten Leute gehen halt nur nach der Konstitution, wenn sie nach diesen Lebensmittellisten gehen, was schon mal der völlig falsche Ansatz ist, weil wir müssen ja immer nach der Ist-Situation gehen. Das heißt, wenn man da halt nicht gut begleitet wird, haben wir da schon das erste Problem. Und das nächste Problem mit den Lebensmittellisten ist natürlich, dass das sehr, sehr einschränkend ist. Ich weiß nicht, Anne, ich schätze, wir haben die gleichen Erfahrungen gemacht, wenn man den Leuten dann wirklich eine Lebensmittelliste mitgibt, wer hält sich denn da dran? Wer geht dann mit so einer Liste einkaufen und kauft dann nur die Lebensmittel, die da draufstehen? Das ist ja wirklich auch schon wieder was, wovon ich in der Ernährung total weg möchte heute, eine Einschränkung, etwas verbieten. Ich finde, wir sollten eher in mehr von denken als weg von. Weil wir heute ohnehin ein riesiges Problem haben mit Orthorexie, ne? Also wir haben ja generell das Thema Essstörungen, wenn wir über Ernährung sprechen, sehr häufig, gerade natürlich auch Leute, die sich viel mit Ernährung beschäftigen, tendieren da einfach zu. Und die Zahlen der Diagnostik sind gar nicht so unglaublich hoch bei der Orthorexie. Aber Leute, die orthorektische Tendenzen haben, und Orthorexie bedeutet ja der zwanghaft gesunde Essverhalten letztendlich, das sind 70%. Und in manchen Bereichen, gerade da, wo wir uns viel mit Ernährung und Fitness beschäftigen, sogar bis zu 90%. Und da müssen wir natürlich sagen, dass dann so das The Bad, sage ich jetzt mal, ne, dass wir da zu sehr verkopfen, zu sehr in Regeln sind, die uns vielleicht gar nicht so viel nützen im Verhältnis. Und da muss man, glaube ich, echt gut aufpassen und wie du schon sagst, mit den Klientinnen da natürlich auch ganz behutsam umgehen letztendlich.
Ja, sonst kann man da wirklich verschlimmbessern, ne? Wenn man dann, ne, wenn jemand schon sehr diesen Hang hat, da alles richtig machen zu wollen und wir dann noch die Listen rausgeben, dann wird es immer schlimmer. Und eigentlich, ja, gerade die Frauen, die zu uns kommen, die wollen da ja raus, ne? Die wollen ja raus aus dem Kopf, die wollen sich wieder spüren können, die wollen wieder fühlen, die wollen wieder auf ihre Intuition zurückgreifen, was tut mir wirklich gut, was brauche ich? Und genau, und es sind eben im Ayurveda eigentlich noch viel schönere Wege als irgendwelche Tabellen. Und du bist ja auch sehr in den modernen Ernährungswissenschaften. Die sind wirklich total cool und spannend, ja, wie du das immer schaffst, dieses, sag mal, über 5000 Jahre alte Wissen vom Ayurveda, was ja auch nach und nach jetzt in modernen Studien wissenschaftlich bestätigt wird, wie auch immer die damals das schon herausgefunden haben, ist immer noch ein Rätsel. Und wie du das jetzt kombinierst noch mit den Erkenntnissen der modernen Ernährungswissenschaft, ja, was ich mir manchmal echt herausfordernd vorstelle. Aber genau. Sag mal gern, wie du das machst und wie die beiden sich ergänzen können.
Ja, total. Also ich glaube vielleicht zum ersten Mal, was du meinst mit dem Ergänzen. Also was an der ayurvedischen Ernährungslehre total schön ist, ist, dass wir einfach ein paar Ansätze haben, die wir so wissenschaftlich noch nicht so richtig gut kennen, die wir aber so ein bisschen damit in Verbindung bringen können. Ich gebe mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir arbeiten ja im Ayurveda viel mit den Eigenschaften, ne? Also die Gunas, sagt man auch als Fremdwort sozusagen, als Fachwort. Und wir können uns eigentlich mal zwei Gunas, zwei Eigenschaften rauspicken, mit denen wir schon extrem viel beschreiben können. Und das ist leicht und schwer. Und Wenn wir jetzt zum Beispiel im Ayurveda merken, dass wir ganz viel Leichtigkeit im System haben, das können wir natürlich an einem leichten Körpergewicht merken, das können wir aber auch daran merken, wenn jemand ganz viel Gedanken, Monkey Mind hat, ne? Also es ist auch so eine subtile, leichte Energie zum Beispiel, dann würden wir im Ayurveda mit der Ernährung, aber auch mit dem Lebensstil einhergehen und zu sagen, okay, du brauchst halt ein bisschen mehr Erdung. Und das bedeutet ja im Ayurveda natürlich erstmal so einen Fokus auch auf sowas wie Getreide, wie erdende Gemüsesorten, ne? So Süßkartoffel, rote Beete und so weiter und so fort. Im Zweifel auch sowas wie Fleisch, weil das eben auch sehr erdend ist. Und das ist etwas, was wir so aus den modernen Ernährungswissenschaften nicht so unbedingt kennen, sage ich jetzt mal. Und das ist ein Konzept, was im Ayurveda unglaublich wertvoll ist, auch in die andere Richtung. Wenn wir zu viel Schwere sehen, haben wir im Ayurveda eben eine sogenannte Kapha-Ernährung, die wir einsetzen können. Und das würden wir jetzt heute tatsächlich auch so verstehen, wie das ist quasi so ein bisschen eine Diät auch zum Abnehmen tatsächlich, die man nutzen kann. Das heißt, es gibt schon Parallelen, aber im Ayurveda ist das für mich viel, viel intuitiver, viel, viel greifbarer. Und ich würde sagen, dass ein Großteil der Disbalancen, die wir heute sehen, mit leicht und schwer tatsächlich zu behandeln sind. Ne? Also in der Ayurveda-Szene haben wir vielleicht ein bisschen mehr diese Leichtigkeitsthematik und in der allgemeinen deutschen Bevölkerung haben wir vielleicht ein bisschen mehr diese schwere Thematik, ne? Im Sinne von Übergewicht und die ganzen Volkskrankheiten, die daraus eben reduzieren. Und das ist für mich so ein intuitives, leichtes Verständnis. Das versteht erstmal jeder und jede Person. Das heißt, damit können wir halt im Alltag auch total gut arbeiten, wenn man sich da ein bisschen reinfindet, ein bisschen reinfühlt. Dann weiß eigentlich jede Person mit ein bisschen Übung, was sie vielleicht gerade etwas mehr braucht. Das heißt, das finde ich eine extrem schöne Ergänzung letztendlich zu der modernen Sicht. Und gleichzeitig finde ich es total toll, wenn wir uns die 8 Säulen im Ayurveda mal wissenschaftlich anschauen und gucken mit einer wissenschaftlichen Brille, was kann man denn davon heute übersetzen und was vielleicht auch nicht und was müssen wir vielleicht auch ein kleines bisschen moderner interpretieren an der einen oder anderen Stelle, ne? Weil wie du schon gesagt hast, Ayurveda ist ein super altes System mit ganz, ganz, ganz viel Weisheit, aber man kann eben auch nicht alles immer auf die heutige Zeit übertragen, ne? Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben den sauren Geschmack im Ayurveda, der relativ kritisch gesehen wird. Ja, also die meisten richtig klassischen Ayurveda-Ärzte würden sagen, sauer so wenig wie möglich, weil das eben sehr pitta-aggravierend ist, zum Beispiel. Und das muss man mal ins Verhältnis setzen. Woher kommt der Ayurveda? Wann gab es den Ayurveda? Damals gab es noch keine Kühlschränke. Das heißt, wenn wir da was Saures gegessen haben, wofür war das ein Zeichen? Dass es irgendwie schlecht ist oder ne? Vielleicht nicht mehr ganz gut. Und das heißt, da kann man heute vielleicht ein kleines bisschen weniger vorsichtig mit sein. Und so kann man das letztendlich alles durchdeklarieren. Und trotzdem haben wir viele Sachen, die wir heute in der modernen Wissenschaft belegt haben von den Sachen, die der Ayurveda sagt. Ne? Also diese Regelmäßigkeit, regelmäßige Mahlzeiten, regelmäßige Schlafenszeiten und so weiter, das spielt ja eine ganz große Rolle im Ayurveda. Und das wissen wir auch heute, das ist gut für unsere Hormongesundheit, das ist gut für unseren Biorhythmus, das tut uns als Menschen einfach extrem gut. Und da hat der Ayurveda immer schon einen super großen Fokus drauf gelegt. Dann haben wir solche Systeme, die ja immer weiter erforscht werden, wie die Gut-Brain-Axis zum Beispiel, ne? Wo wir heute auch wissen, okay, der Darm kann auch unser Gehirn beeinflussen und sowas gab es im Ayurveda auch schon immer. Das Konzept heißt anders. Das nennt sich Sattva im Ayurveda, ja, wo wir letztendlich damit beschreiben, was ist die geistige Haltung der Person. Und bei Sattva ist es eben so dieses Nächstenliebe, eine positive Lebenseinstellung, also all diese positiven Sachen. Und das können wir auf ganz viele Arten und Weisen beeinflussen, unter anderem aber eben auch auf die Ernährung. Und ne, auch da wissen wir heute, Leute, die zum Beispiel zu einer Depression tendieren, da kann ein Parameter, ne, das ist natürlich jetzt nicht der einzige, aber da kann ein Parameter eben sein, dass eine Dysbiose vorliegt, also dass das Darmmilieu nicht mehr ganz so gut funktioniert oder nicht ganz in Balance ist sozusagen. Und solche Beispiele finden wir letztendlich ganz, ganz viel, ne? Auch Thema Alkohol zum Beispiel, da ist der Ayurveda ja auch sehr, sehr achtsam mit. Na, also man sagt so maximale Tagesdosis von 40 Milliliter und das sind auch immer nur Asavas und Arishtas, also so Kräuterweine, damit wir quasi die Phytotherapeutika besser aufnehmen können. Und auch heute muss man, glaube ich, keinem mehr sagen, dass Alkohol einfach nicht gesund ist und für uns Frauen tatsächlich noch kritischer zu sehen ist als für Männer. Und leider geht aber auch bei Frauen aktuell wieder die Ja, die Menge an Alkohol, die getrunken wird, eher ein bisschen hoch. Und damit darf man natürlich dann eben auch sehr, sehr vorsichtig sein. Und so finden sich, wie gesagt, ganz, ganz, ganz viele Beispiele. Und das ist so das, was ich so gerne mag, wenn ich irgendwie eine Studie lese und dann sehe so, oh wow, schön, das hat der Ayurveda schon immer gesagt. Das freut mich dann einfach immer total. Und gleichzeitig müssen wir natürlich sagen, es sind zwei unterschiedliche Blickwinkel. Wir haben auch Sachen, die wir wissenschaftlich so nicht sagen können, ne, oder wo die Wissenschaft heute eine andere Meinung zu hat oder wir einfach andere Erkenntnisse haben. Und ich finde, dann darf man immer abwägen, ist das was, wo wir dem Ayurveda einen Vertrauensvorschuss geben wollen, wo wir dann eben sagen, okay, wir probieren das aber trotzdem mal aus, oder ist das was, was man vielleicht auch loslassen darf, ne? So dieses Thema zu den Mahlzeiten essen zum Beispiel. Da machen sich ja ganz, ganz viele auch total verrückt mit, dass man eine halbe Stunde vorher, eine halbe Stunde hinterher ja nichts trinken darf. Und das ist aus heutiger Sicht so tatsächlich nicht haltbar, ne? Weil unsere Magensäure stark genug ist, auch wenn wir was getrunken haben, das Ganze eben gut zu verdauen. Wenn man damit Probleme hat, dass man das Gefühl hat, man kann nicht gut verdauen, warum nicht ausprobieren? Ne? Also ich glaube, da darf man dann einfach noch mal ein bisschen mehr abwägen an der einen oder anderen Stelle. Genau.
Ja, auch voll schön. Ich finde auch mal schön, wie gerade so immer so durchblitzt, ich fasse mal als intuitives Essen zusammen, ne? Dieses wirklich, dieses Fühlen, was da so durchkommt, was ja manchmal im Studien gar nicht so beweisbar ist. Und ja, also.
Absolut, ne? Da geht es, glaube ich, wirklich ganz viel darum, was du auch so schön gesagt hattest, das Thema mal wirklich wieder auf sich zu hören, ne? Weil wir haben in den Ernährungswissenschaften ganz, ganz viele Sachen, die vorgegeben werden. Wir haben im Ayurveda ganz, ganz viele Sachen, die vorgegeben werden, die gut sein sollen. Aber sich diese Regeln anzuschauen, das für sich auszuprobieren und dann wirklich zu reflektieren, tut mir das gut oder nicht? Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich hatte in der Masterclass zum Beispiel auch eine Frau dabei, die dann gesagt hat, ja, mir fällt die und die Nahrungsmittelkombination total schwer, irgendwie das nicht zu kombinieren, weil ich fühle mich dann so eingeschränkt in meiner Ernährung und so weiter und so fort. Ich so, naja, wie geht's dir denn, wenn du das isst? Sie, ja, total gut. Ich so, ja, aber warum lässt du es denn dann? Ne? Und das ist so ein bisschen, da sind wir auch alle ein kleines Stück gebrainwashed eben von Social Media oder von, wie soll man es irgendwie alles richtig machen. Und ich glaube, häufig ist es tatsächlich besser, einfach mal ein bisschen loszulassen, wieder diese ganzen Regeln und halt dann eben mehr ins Spüren zu kommen. Und es ist ja gut, es mal zu befolgen eine Zeit lang, um zu schauen, wie geht's mir. Aber man muss nicht zwangsläufig daran festhalten, wenn man keinen positiven Unterschied merkt.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch, mir fällt gerade so ein, wie ich damals diesen Switch erlebt als ich damit angefangen habe, auch ne, mit PMS und Co. Aber ich hatte auch auf einmal ein ganz neues Gefühl in meinem Bauch. Also ich habe auf einmal gemerkt, wie krass angespannt mein Bauch vorher all die Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte war. Ne? Und dass ich auch häufig immer so einen kleinen Blähbauch hatte. Ich wurde auch öfter mal angesprochen, ob ich schwanger wäre. Ne? Wirklich wie so eine kleine Murmel. Und dieses angespannte Bauchgefühl war für mich aber Normalzustand. Ich dachte, so fühlt es sich eben an. Ne? Das ist so, so ist mein Bauch eben. Und als ich dann mit dem Ei wieder angefangen habe, dachte ich mir so, ui, so geht's auch. Das war so, ich hatte so einen ganz flachen, weichen Bauch, konnte auch wieder in den Bauch reinatmen. Es war so, aber so ein ganz wohlig, warmes Gefühl. Dachte mir so, ah, okay, das ist ein viel schöneres Gefühl. Aber ich kannte es einfach nicht. Ich kannte diesen Unterschied gar nicht. Und dann ist auch spannend, wenn man dann mal wieder in Anführungsstrichen rückfällig wird. Ne, und mal wieder so ein bisschen Shit-Essen betreibt, ne, oder mal im Urlaub ist und dann doch wieder Sachen isst oder mal eingeladen ist und dann diesen kleinen, angespannten, harten Mummelbauch mal wieder hat und denkst, ah, okay, das wollen wir jetzt eigentlich nicht mehr, ne? Also auch dieses negative Feedback. Aber da wieder in die Wahrnehmung zu kommen, ist total schön und auch, ne, wie fühlt sich mein Schlaf danach an? Also diese ganzen unendlich wertvollen Side-Effects, die man so hat. Und das aber auch wahrnehmen und auch mit der Ernährung auch in Verbindung bringen, ja. Und nicht nur denken, naja, okay, denn heute war es nicht so heiß, ich konnte besser schlafen. Also wirklich sagen, okay, ich habe mich aber auch heute vielleicht besser umsorgt, besser für mich gesorgt und dann da ausprobieren.
Ja, total. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was du auch gesagt hast, ne? Weil es ist ja schon so, dass jede Art von Ernährung, ne, wenn wir gesundheitsfokussiert sind, schon auch ein bisschen was an Disziplin erfordert, ne? Und gerade wenn wir es am Anfang vielleicht ein bisschen noch besser machen wollen. Und ich finde, diese Disziplin ist aber auch dafür da, das dann irgendwann wieder loszulassen und dann halt hin zur Intuition wieder mehr zu kommen. Ja? Und Intuition bedeutet dann halt nicht, oh, ich habe Lust auf Pizza, jetzt esse ich jeden Tag dreimal am Tag Pizza, ne? Sondern eben auch mal zu spüren, okay, was hat mir denn da vorher gut getan und wo bleibe ich denn vielleicht auch bei mit meinen Regeln, ne? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann wird es eben irgendwann auch zur Gewohnheit natürlich.
Würde mal gern jetzt auf die Frauengesundheit überleiten, ja. Wir stecken ja beide tief drin in der Frauengesundheit, wo es ja auch viel um Zyklen, um Wandel, um Veränderungen geht. Welche Rolle spielt da die Ernährung und wie kann man das da verstehen, anpassen, optimieren? Ja.
Ja, das ist natürlich eine ganz große Frage. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich fange vielleicht erstmal damit an, es für alle ein bisschen leichter zu machen. Also was wir aus den Ernährungswissenschaften sagen können, ist eigentlich, dass wir eine Form der Ernährung haben, die in allen Lebensbereichen total gut ist, die auch gut erforscht ist, ne? Das ist von Vorteil beim Thema Kinderwunsch, bei den Wechseljahren, beim Thema PMS. Und das ist die mediterrane Ernährung. Das haben bestimmt ganz, ganz viele Hörerinnen von dir schon mal gehört, weil das wirklich so die Ernährung ist, die eigentlich auch immer empfohlen wird. Das ist jetzt natürlich nicht die mediterrane Ernährung, wo wir denken Pasta und Pizza, ne? Sondern es ist die mediterrane Ernährung, die eben frische, unverarbeitete Lebensmittel, viel Gemüse, viel Obst, ne? Getreide ist dabei, Hülsenfrüchte, Fisch, ab und zu Fleisch, ne? Milchprodukte und so weiter und so fort. Also das ist so diese mediterrane Ernährung. Und ich habe mir mal angeschaut, naja, mediterrane Ernährung und ayurvedische Ernährung, was haben die denn eigentlich so gemeinsam? Ne? Weil die ayurvedische Ernährung ist natürlich nicht ganz so gut erforscht, einfach auf Basis dessen, dass sie halt so individuell ist und so individualisiert wird, dass es da auch einfach schwierig ist, gute, valide Studien zu machen, die hinterher auch nicht, ich sag mal, auseinandergenommen werden können, weil das kann dann natürlich auch passieren. Und so dieses frische, unverarbeitete. Und das ist natürlich ein großer Fokus bei beiden, ne? Sowohl bei der mediterranen als auch bei der ayurvedischen Ernährung. Jetzt sage ich nicht, dass jedes verarbeitete Lebensmittel per se schlecht ist, ne? Also auch Hafermilch und Tofu ist verarbeitet, und das würde ich jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Aber nichtsdestotrotz, da einfach einen Fokus drauf zu legen, ist natürlich sehr schön. Sie sind beide auch pflanzenbetont, ne? Ich sage nicht vegan oder vegetarisch, das braucht es an dem Moment nicht, aber halt eine Betonung auf viele Pflanzen, das wird den meisten Leuten sehr, sehr, sehr gut tun. Auch dieses möglichst regionale, möglichst frische ist was, was total gut ist, weil wir natürlich auch, ne, wenn es frisch ist, wenn es quasi gerade erst geerntet wurde und dann schon schnell auf unserem Teller ist, da sind einfach noch mal mehr Nährstoffe drin. Auch wenn man sich damit natürlich auch nicht stressen sollte, weil das könnte quasi ein Job sein, wenn man die ganze Zeit nur regional essen möchte. Das wird schon auch anstrengend dann. Und dann auch noch sowas wie, dass soziale Faktoren mit einbezogen werden. Also auch das ist bei der mediterranen Ernährung immer ein Faktor, dass in Gesellschaft gegessen wird, miteinander gegessen wird, dass da einfach ein großer Fokus auf diese Geselligkeit gelegt wird. Und das ist ja beim Ayurveda, ich sag mal, über die Art und Weise der Ernährung auch ein Punkt, der auf jeden Fall immer angesprochen wird, ne? Dass man in einer guten Atmosphäre eben auch essen sollte. Von daher kann man damit, glaube ich, erstmal starten. Und wenn man damit startet, dann ist man schon gut dabei. Und von da kann man dann eben, ne, individualisieren, wenn nötig, und auf diese ganzen anderen Bereiche, die die ayurvedische Ernährung eben hat, dann auch nochmal eingehen. Und dann ist es eigentlich, auch für die Frauengesundheit das, was wir jetzt schon beide so oft angesprochen haben, so diese Verbindung zu sich selbst, ne? Und da einfach schauen, okay, was brauche ich denn wann? Und dass man eben nicht mit pauschalen Empfehlungen immer arbeitet, ne? Also auch nicht mit pauschalen Empfehlungen zum Beispiel zur zyklischen Ernährung, weil jede Frau hat einen anderen Zyklus und jede Frau hat sogar von Zyklus zu Zyklus unterschiedliche Erfahrungen, ne? Das heißt, wir können jetzt nicht einfach pauschal sagen, okay, du brauchst dann in Zyklusphase XY das und das, sondern da würde ich eben immer schauen und das empfehle ich eigentlich jeder Frau, die auch einen Zyklus hat. Zyklus-Tracking wirklich zu betreiben. Das heißt, zu schauen, nicht nur, wann habe ich meine Periode, ne, das ist so die einfachste Form, sag ich mal, sondern auch zu schauen, okay, wann sehe ich denn in meinem Körper zum Beispiel den Eisprung über Zervixschleim, Temperatur messen, ne? Also wie man eben den Zyklus trackt, gerne auch sowas wie Schlaf oder Stress noch mittracken und einmal aufschreiben. Und das ist am Anfang ein bisschen mehr Arbeit, wenn man drin ist, geht es aber ganz schnell und es geht halt so ineinander über und ist wie so ein kleiner täglicher Check-in, den man hat. Und das ist halt super schön. und so, so, so wertvoll, weil dann wirst du auch viel schneller merken, was du wann eigentlich brauchst und was dir wann gut tut. Ne? Für manche Frauen ist es zum Beispiel, dass sie prämenstruell ganz leicht verdauliche Nahrung zu sich nehmen sollten, ne? Weil die Verdauung da häufig ein bisschen träger ist. Dann kommt es häufig auch zu diesen Period Poop, wie wir sagen, oder Periodendurchfälle auf Deutsch, ne? Während der Periode, auch da macht es dann eben Sinn, eher leicht verdauliche Speisen zu sich zu nehmen. Ne? Aber das ist natürlich individuell, je nachdem, was für Symptome man merkt und ja, worauf man sich dann eben letztendlich auch fokussieren möchte, weil es einem dann gut tut. Ne? Von daher, ja, ist, glaube ich, so mediterrane Ernährung mit ayurvedischen Einflüssen plus Zyklus-Tracking und dann nochmal individualisieren, ist da eine ganz gute Voraussetzung, eine ganz gute Basis.
Oh, total schön, einmal rundum zusammengefasst. Zyklusbewusstsein ist ja auch so eines meiner Favorites da. Das lebe ich, das liebe ich, das gebe ich auch so gern weiter. Und ich habe da gerade noch mal ein Beispiel von mir selbst, was ich in den letzten 2 Tagen erlebt habe. Ich bin nämlich jetzt gerade am Zyklustag 3. Also Periode, Zyklustag 3 und eigentlich so mitten in der Wartezeit. Und die letzten Tage war es ja sehr heiß. Ja, wir hatten gestern, glaube ich, 35 Grad. Und normalerweise tut mir eben in dieser Phase der Menstruation, doch prämenstruell, eben Vata ausbalancierende Ernährung gut. Ja, schön regelmäßige, warme, leicht verdauliche Kost. Ja, vielleicht auch warme Suppen, warmes Ofengemüse, all das. Da hättest du mich gestern mit jagen können. Ja, also ich habe wirklich die letzten beiden Tage wenig Appetit gehabt und ich wollte einfach nicht jetzt meine üblichen Mengen essen und ich wollte eher was essen, was mich jetzt vielleicht gerade kühlt. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, trotz der Zyklusphase, wo ich mich gerade befinde, und Ayurveda würde mich das und das sagen, aber Ayurveda würde auch sagen, ey, hier ist gerade Hochsommer, hier ist gerade Pitta Primetime und wahrscheinlich dominiert mich das Pitta gerade mehr als meine Vata-Phase. Und da ist eben das, wo es denn hingeht in der Intuition, dass man sagt, okay, ich weiß, ich bin gerade da, ich kann das beobachten, ich kann das wahrnehmen, aber was brauche ich eigentlich gerade wirklich und was tut mir gerade wirklich gut? Und das ist dann, ja, das ist das, wo ich ja, wo ich selber gerne bin, wo man auch immer, ne, weiter hinfinden darf. Auch ich verstrudel mich da immer mal wieder, aber wo ich auch die Frauen so gern hinführe, ne, dass sie eben wegkommen von irgendwelchen starren Konzepten und einfach wieder ins Fühlen kommen. Und dass man dann, ja, eigentlich ist ja alles da in uns. Ne? Eigentlich dürfen wir die Frauen einfach nur wieder zu sich führen und dann dürfen sie selber reinhorchen, was sie brauchen.
Absolut, finde ich total gut, dass du das auch sagst, ne? Weil und ganz ehrlich, auch mit warmen Getränken hättest du mich gestern auf jeden Fall jagen können. Da war ich sehr froh, dass ich meinen Eis Matcha Latte genießen konnte und mich so tatsächlich eher von innen auch ein bisschen kühlen konnte. Und genau wie du sagst, ne, das darf individuell sein. Da darf man nicht so die Scheuklappen aufhaben und eben immer nur nach Schema F arbeiten. Und das ist einfach eine super wertvolle Arbeit, wenn man da die Frauen, wie gesagt, mehr zu sich wieder führt an der Stelle. Ja.
Schön. Ja, und ich habe ja auch viele Frauen, die ich betreue im 1 zu 1 noch in meinen Kursen. Ich würde ja wirklich sehr, sehr viele Frauen, die sich gerade in den Wechseljahren befinden oder kurz davor stehen, ja, oder mittendrin sind. Also es ist ja auch eine sehr lange Zeitspanne, ne, mit dem Übergang, wie wir ja wissen, geht deutlich früher los, als die meisten Frauen denken. Und viele Frauen befinden sich da und wünschen sich da Unterstützung, ja, mit all ihren Herausforderungen, die auch sehr individuell sein können. Aber was können wir den Frauen heute hier mitgeben, worauf man da in der Ernährung, in den Wechseljahren, um die Wechseljahre drumherum besonders achten darf, was da vielleicht mit ihnen auch passiert und wie sie da drauf eingehen können oder was sie Besonderes vielleicht auch brauchen jetzt?
Ja, super schöne Frage und da sind so viele Facetten drin und vielleicht fange ich erstmal an mit so ein bisschen der ayurvedischen Sichtweise, denn wir kennen ja die Energien, Vata, Pitta, Kapha. Ich schätze, in deinem Podcast, du hast darüber auch schon mal gesprochen.
Ja,
Frauen wissen
yes.
das. Ja, super. Genau, also ne, wir haben so diese Energien und wir haben die ja nicht nur quasi in uns, also diese Konstitution oder auch dieser Vikriti-Zustand, sondern wir haben die eben auch in den Lebensphasen. Und die Perimenopause ist im Ayurveda so klassisch auch die Zeit, wo Pitta und Vata ein bisschen kämpfen, weil wir kommen von dieser mittleren Lebensphase von Pitta dann eben in diese Vata-Lebensphase mehr hinein. Und im Ayurveda sagt man eben auch, naja, viele der Symptome kommen eben dadurch, dass Pitta noch nicht so ganz weggehen möchte und das Vata aber immer mehr kommt. Das heißt, da ist halt immer so ein kleiner Kampf zwischen den beiden. Und das führt dann eben zu diesen häufig ja auch perimenopausalen Symptomen, die viele Frauen spüren. Und Und da muss man sagen, was beiden Doshas letztendlich gut tut, wenn wir diesen Einfluss eben stark merken, mal abseits von allen anderen Rhythmen unserer Konstitution und so weiter und so fort, ist, dass beide Erdung brauchen, dass beide Nährung brauchen. Und da darf, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fokus drauf gelegt werden, weil wir zusätzlich ja auch noch in der Perimenopause häufig eine der stressigsten Phasen im Leben haben. Ne? Weil
Ja.
die Kinder sind im Zweifel vielleicht sogar noch in der Pubertät. Manchmal müssen dann die Eltern noch gepflegt werden. Viele Frauen sind dann Vollzeit berufstätig. Ne? Dann der Haushalt, die ganzen Rollen, die man machen muss oder die man bedienen muss sozusagen. Da kommt halt einfach verdammt viel zusammen und häufig haben wir eine Doppel-, Dreifach-, Vierfach-, Fünffach Belastung. Und dann kommen eben diese Symptome noch on top. Und da finde ich es so wichtig, dass da natürlich auch politisch-gesellschaftlich mehr gemacht wird. Ne? Also dass da in Unternehmen beispielsweise auch ja, Programme zur Verfügung gestellt werden für Frauen in der Perimenopause, wo man eben auch mitarbeiten kann, den Frauen helfen kann, dass da einfach nochmal mehr Aufklärung stattfindet. Denn das ist ja tatsächlich auch ein wirtschaftliches Thema. Ne? Das vergessen viele. Aber so diese, wir brauchen die Frauen, wir brauchen gut ausgebildete Frauen auch für unser Land sozusagen. Ne? Also für, ja, für die Wirtschaft. Also es ist nicht nur ein persönlich individuelles Thema und deswegen finde ich es so schade, dass der Fokus da noch nicht so drauf ist. Es wird ja immer mehr und das ist das Schöne. Aber da muss man eben auch ganz klar sagen, das ist nicht immer nur die Verantwortung von einem Individuum und ich finde, das darf man auch den Frauen mal mitgeben, die vielleicht schon ein bisschen verzweifelt sind und sagen, ey, ich probiere so viel aus und ich mache dies und ich tue dies, wo man einfach mal sagen kann, naja, die Voraussetzungen sind ehrlicherweise für dich auch gerade nicht perfekt. Und ne, du gibst dein Bestes und das ist definitiv gut genug, egal was gerade dein Bestes ist. Weil wir, wenn wir jetzt auch mal an die Hormone denken, da schon durch eine große Veränderung gehen. Ne? Also es ist eben so, wir haben ja diese beiden großen Geschlechtshormone, Östrogen und Progesteron. Und Progesteron ist eben das erste Hormon, was mit der Perimenopause immer eben stetig weiter ab sinkt. Das Östrogen ist aber das, was noch so ein bisschen mehr am Kämpfen ist. Ne? Also da können wir dann mal in eine Östrogendominanz rutschen. Dann im nächsten Monat ist das Östrogen wieder ein bisschen geringer. Das heißt, jeder Monat kann auch einfach so anders aussehen. Die Frau kann sich da manchmal auch gar nicht so richtig drauf einstellen und ja, muss da echt diese Welle so ein kleines bisschen surfen. Und ich finde, da kann man noch ganz viel, ja, auch auf einer globaleren Ebene letztendlich, sage ich mal, unterstützen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, was auch ein ganz großer Faktor ist, ist einfach nochmal so dieses Mitgefühl, die Empathie auch zu stärken für ne, alle Menschen, die Leute oder Frauen in der Perimenopause eben auch begleiten, weil so ein ganz klassisches Problem ist ja die Gewichtszunahme. Ne? Ich weiß jetzt nicht, Anne, vielleicht hast du da mit Frauen auch viel zu tun.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auch in meinen 1:1-Gesprächen immer ein riesiges Thema. Und die ganz klassisch, komplett wissenschaftlich basierte und auch richtige Aussage an der Stelle ist natürlich, naja, weniger essen, weniger Kalorien aufnehmen, mehr bewegen. Das wird den meisten Frauen aber nicht besonders viel nützen, weil da
Ja.
halt ganz viele Sachen hinten rüberfallen. Ne? Also das ist aus wissenschaftlicher Sicht wirklich das, was wir als Aussage heute haben, was dir jeder Wissenschaftler sagen würde, das ist halt so. Aber was wir da letztendlich einfach vergessen, ist so diese Lebensrealität von Frauen. Ne? Also dieser Stress, der da eben manchmal ist, weil eben das Realität ist, was ich eben schon gesagt habe, so diese vielschichtige Belastung, die da häufig der Fall ist. Wir haben auch nach wie vor eine Wissenslücke in diesem Thema, ne? Und das darf man, glaube ich, auch berücksichtigen. Und es darf auch Aufklärung stattfinden, wie das zum Beispiel die Muskelmasse letztendlich einfach schon ab 30 über die Jahre hin sinkt und weiter sinkt und sinkt und sinkt. Das heißt, dass man da natürlich auch gegenarbeiten darf, weil das natürlich stoffwechselrelevant ist an der Stelle. Und vielleicht als Abschluss, um das Thema und diese lange Antwort mal zu Ende zu bringen. Ich glaube, mit der Frau eben arbeiten, den Lebensstil wirklich als Ganzes anschauen und dann eben gucken, okay, wie können wir dich denn dabei als Ganzes unterstützen, damit du da einfach eine ja, höhere Lebensqualität wieder hast. Und was ich auch wichtig finde, und das ist natürlich in der alternativen Szene häufig so ein bisschen verschrien, so diese Möglichkeit auch zu öffnen für Hormonersatztherapie, wenn der Leidensdruck eben sehr, sehr groß ist. Das kann ein Weg sein und Das ist häufig, wie gesagt, so ein bisschen verschrien, was eigentlich basiert auf einer Studie, wo die fehlerhaft war letztendlich. Und wo wir heute wissen, das kann für viele Frauen sehr sinnvoll sein, wenn, ne, eben die anderen Maßnahmen gar nicht gut bei ihnen anschlagen. Also dass man da die Angst vielleicht auch wieder ein bisschen nimmt und da Hand in Hand arbeitet letztendlich.
Auch das sind immer individuelle Lösungen und Entscheidungen, ne? Und da gibt es kein richtig und falsch. Auf jeden
Absolut.
Fall. Ja. Und was mir auch gerade noch so hochkam, wo du gesagt hast, dass man das als Gesamtbild nochmal sieht, ja, und auch die Empfehlung für, wenn ich jetzt an Gewicht zunehme, ja, du isst zu viel, du bewegst dich zu wenig, ja, oder ne, du musst jetzt die Diäten machen, dann rennen sie von Diät zu Diät, nichts funktioniert, ne, fangen an zu joggen und stressen sich damit und haben noch mehr To-Dos auf ihrem eh schon viel zu langen To-Do-Liste. Und dass man dadurch ja das Warte auch extrem nochmal pusht, ne, durch diesen Stress, durch diesen Druck, durch diese Leichtigkeit, die man kriegt, durch diese Beweglichkeit und unser Warte, was ja durch Stress eh schon immer weiter gepusht wird, noch schlimmer. Also eigentlich werden die Symptome dadurch häufig schlimmer als besser. Und die Frauen leiden noch mehr. Nur dass sie jetzt eben noch, auch noch leiden mit noch mehr To-Do-Punkten und noch mehr Entsagungen. Und dass man woanders an. Sicherlich ist die Ernährung wichtig, was auf dem Teller liegt, ist wichtig, aber dass man rundherum eben ganzheitlich mit der Frau arbeitet oder die Frau mit sich auch und sie wirklich erstmal wieder, ja, ich würde gerade sagen, so liebevoll einhüllt, ne? Also dass sie sich auch gehalten fühlt, geliebt fühlt, zu sich findet, ja, auch in die Milde zu sich findet. Ich glaube, so Thema Härte ist auch ein ganz großes Thema, gerade wenn ich nicht so funktioniere, wie ich sollte oder nicht so aussehe, wie ich möchte oder vor 10 Jahren ausgesehen habe, dass da noch mehr Härte, noch mehr Druck kommt und dass wir da immer wieder zurückfinden zu dieser Milde, auch zu der Milde mit dem, was auf dem Teller liegt. Und wenn man da in die Ruhe und die Milde kommt, dass dann ganz automatisch auch das Essverhalten sich ändert, weil wenn ich in die Selbstliebe finde, was natürlich nicht von heute auf morgen geht, ne, es ist ein Prozess, aber wenn ich in die Selbstliebe finde und oder vielleicht sogar noch weiß, wofür ich da bin auf der Welt, dann weiß ich ja auch, dann möchte ich mich ja auch gut ernähren. Ja, wenn ich jetzt hier ne, mich wirklich sehr, sehr mag und meine Vision habe und sage so, boah, ich habe echt noch viel vor in meinem Leben, dann möchte ich mich optimal umsorgen und nähern, um eben auch dafür da zu sein. Es ist so eine, eigentlich so eine Automatik, die automatisch dann entsteht, wo man sich gar nicht vorher so, ja, so verkopft Druck machen muss.
Ja, absolut. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und das ist auch eine sehr wichtige ayurvedische Grundlage, ne? Also Ayurveda hat ja eben zum Ziel, zum einen die Lebensspanne zu verlängern, aber auch die Gesundheitsspanne zu verlängern. Das sind ja zwei wirklich maßgebliche Ziele vom Ayurveda. Und gleichzeitig ist es an der Stelle so, dass der Ayurveda das aber nicht so zum Selbstzweck möchte. Ne? Also der sagt nicht, ja, ich, ne, möchte jetzt die Menschen alle so lange leben lassen und gesund lassen, damit sie das halt sind, sondern tatsächlich geht der Ayurveda da ein Stück weiter und da wird es richtig philosophisch. Nämlich die Menschen sollen so lange so gesund bleiben wie möglich, um eben ihr Dharma zu erfüllen. Ne? Also um so ihren Lebensweg zu gehen, um das wieder zurück in die Welt zu tragen, was die Welt letztendlich ein Stück weit besser macht. Und das ist ja genau das, was du sagst. Deswegen glaube ich auch so diese Ziele zu haben, ne, eine Leidenschaft zu haben, das sind ganz wichtige Faktoren für das Glück in jedem Lebensalter, aber natürlich auch in der Perimenopause. Und da spielt natürlich auch die Kommunikation eine ganz große Rolle. Ne? Also was kann ich an Aufgaben vielleicht auch abgeben? Wo kann ich mir noch Unterstützung holen? Ne? Dass wir da halt nicht versuchen, immer die Einzelkämpfer zu sein, die irgendwie alles im Griff haben, sondern dass wir uns auch zugestehen, wir dürfen da Unterstützung haben.
Ja. Ach, schön. Ja, so kommt man von der Ernährung zum Dharma, ne? Thematisch. Ach, der Ayurveda ist so schön. Ja. Ich würde gerne noch mal auf deine wundervolle Ausbildung zu sprechen kommen. Ich habe die ja selbst, ich glaube, ich wollte erst sagen, vor 3, ich glaube, es war schon vor 4 Jahren. Ich weiß nicht,
Ja,
wie
ich meine,
Runde.
vor 4 Jahren,
Vor 4 Jahren die erste Runde genossen und ich habe ja schon im Intro gesagt, dass mich das ja so fasziniert, dass du, wie du es kombinierst, ja, die modernen Wissenschaften, die mich ja damals als Ärztin, auch inzwischen kann ich auch nach und nach so mehr loslassen aus dem Kopf und aus diesem wissenschaftlichen, das muss ja irgendwie alles bewiesen sein, aber das hat mir damals gut getan und ich finde, es braucht es auch, um das eben noch mehr auch in den Westen zu tragen, weil die Menschen, die gerade hier, die brauchen so ein bisschen die Beweise auch, ne? Und ich finde es auch total spannend, wie sie es ergänzt. Und also, ja, wie gesagt, hat mich sehr fasziniert, diese Kombination und auch das in der Kombination weiterzugeben. Ich glaube, ich habe mich da auch noch mehr gefestigt und gefunden in der ayurvedischen Frauengesundheit. Wir haben auch diese ganzen, es gab so unglaublich viele praktische Sachen auch, ne? So Übungen und Hausaufgaben und Tagebücher kreieren und Anamnesebögen und Gruppen, ne? Coaching gegenseitig und dann einen Vortrag gestalten. Und ein Vortragsthema hatte ich mir damals ausgesucht gehabt, Ayurveda und Brustkrebs, weil ich ja auch durch meine ärztliche Tätigkeit viele, viele Patienten mit Brustsymptomatiken, gerade Brustkrebs, betreut habe und da immer wieder natürlich auch die Fragen bekommen habe, ne, was, wie kann ich denn da noch anders unterstützen, ne, wie, oder ich mich auch gefragt habe, wie kann ich da jetzt den Ayurveda anwenden und helfen. Und indem ich da den Vortrag in der Ausbildung machen durfte und rausarbeiten durfte, habe ich erst mal gelernt oder erfahren, dass es dazu fast gar keine Informationen gibt. Also das Buch darf ich dann noch schreiben. Und dass ich aber da auch mich noch mal mehr gefunden habe, auch in diesem besonderen Thema. Plus das Netzwerk, was entstanden ist. Also rundum wow. Und ja, erzähl doch gern selbst noch mal, was man da bekommt mit deiner tollen Ausbildung.
Ach, super schön, danke, Anne. Ja, also tatsächlich kam es dazu, weil ich ja, wie gesagt, am Anfang 1:1 ganz viel gearbeitet habe und einfach gemerkt habe, so wow, das sind so viele Anfragen, die kriege ich irgendwie alle gar nicht selber bearbeitet. Und dann kamen immer mehr Anfragen von ganz tollen Frauen, die gesagt haben, sag mal, Laura, willst du nicht eine Weiterbildung anbieten? Und dann habe ich mal gesagt, so nee, weiß ich jetzt nicht. Und ja, und dann ist es so, ne, dann wächst dieser Gedanke in einem und dann ist die entstanden. Ayurveda-Coach für Frauengesundheit heißt die Weiterbildung und die geht inzwischen 9 Monate und hat ganz viele verschiedene Module. Ne? Also wir fangen an mit einem kleinen Coaching-Modul, dann geht es rüber zu einem Ayurveda-Modul, wo man eben auch den Ayurveda wirklich ganz fundamental nochmal kennenlernt, auch wirklich in der Tiefe. Ne? Also auch sowas wie Subdoshas, Dhatus und so, das wird alles nochmal besprochen. Und ja, dann lernt man natürlich auch das Hormonsystem kennen. Also da haben wir dann die wissenschaftliche Seite komplett auch mit drin. Und dann gehen wir über zu den Zyklen des Frauseins. Ne? Also den weiblichen Menstruationszyklus besprechen wir im Detail aus moderner ayurvedischer Sicht. Die Wechseljahre besprechen wir natürlich. Auch Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft finden statt. Und dann schauen wir uns eben auch verschiedene Disbalancen an. Ne? Von Endometriose über PCOS, über PMS. Ne, über das Thema Gewichtszunahme in den Wechseljahren, darüber sprechen wir, also all diese Themen. Ja, und dann ist quasi noch so ein bisschen dieses Herzstück, was ich ja auch so liebe, weil ich bin ja auf Ernährung und Lebensstil, Gesundheit letztendlich spezialisiert. Und genau da haben wir eben auch nochmal ein ganz tolles Modul, wo wir dann all diese Themen besprechen, wie Schlaf, Stressmanagement, Bewegung und so weiter und so fort. Also ja, das ist so ein bisschen das Herzstück, das, was ich liebe, das, womit ich auch sehr, sehr viel arbeite. Und genau, dann gibt es hinterher noch ein kleines Business-Modul. Und ja, dann gehen hoffentlich alle gut vorbereitet raus. Ne? Wir haben auch ganz viele Fallbeispiele und so. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß, weil da sind jedes Jahr so viele tolle Frauen dabei. Es war auch immer bisher ausgebucht, wofür ich super, super dankbar bin. Und ja, es entstehen so tolle Kontakte und Freundschaften, was du ja auch schon gesagt hast, ne? Da, ja, entsteht einfach ein richtig tolles kleines Netzwerk und darüber freue ich mich riesig und bin da total dankbar für. Ja.
Ja, war schön. Wann geht's denn wieder los?
22. September dieses Jahr, genau.
Ja.
Am 22. September geht's los mit 2 Live-Terminen auch direkt in der ersten Woche, weil ich noch ein bisschen mehr das Kennenlernen von den einzelnen Teilnehmerinnen auch in den Fokus stellen möchte. Und da lernen wir uns dann kennen und lernen die Plattform kennen und starten so richtig schön zusammen. Und ja, ich freue mich schon riesig. Also sehr, sehr schön.
Ja, genau. Und im Vorgespräch hast du gesagt, es sind noch einzelne Plätzchen verfügbar. Das
Ja.
heißt, wenn sich jetzt die eine oder andere Hörerin berufen fühlt, gerufen fühlt, ein ganz tolles Ja an sich spürt, riesengroße Empfehlung für euch. Ich verlinke in den Shownotes noch die Website von Laura, wo ihr auch viele weitere Informationen bekommt zur Ausbildung. Ihr könnt auch gerne mich kontaktieren, wenn ihr noch Fragen speziell dazu habt, wie das so war. Oder ne, also fühlt euch frei, da mich zu kontaktieren, bei Laura zu gucken. Und ich glaube, da kann man gar nicht genug Coaches ausbilden, dass die Frauen Unterstützung bekommen. Von daher so, ach, so schön und so wertvoll. Und ich danke sehr, dass du diese Ausbildung kreiert hast und dass ich da teilnehmen durfte und so profitieren durfte. Und
Ja, danke, Anne, dass du dabei warst und dass du so viel Schönes damit gemacht hast und so viel, ja, daraus bringst, wovon ganz, 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 ganz viele Frauen einfach profitieren können. Und da kannst du, glaube ich, einfach unglaublich stolz auf dich sein, was du da alles auf die Beine gestellt hast.
Oh, Dankeschön. Ja, und ich danke dir, dass du heute bei uns warst, die Zeit genommen hast und wir so viel wertvolles Wissen hier heute beide eingesprudelt haben. Hast du noch irgendwas zum Abschluss, was du gerne, ja, was gerade aus dir raus möchte, was du gerne noch teilen möchtest?
Ich glaube, es ist total rund tatsächlich. Also ich finde, wir haben ein ganz tolles Gespräch gemacht. Du ja, hast ganz, ganz toll interviewt. Also ich danke dir dafür und ja, freue mich über jede Frau, die den Podcast hört und ein bisschen was mitnehmen kann.
Dankeschön. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat mit uns beiden, dann teile sie super gern mit all deinen Lieblingsmenschen. Abonniere meinen Podcast für viele weitere tolle Folgen. Lass uns beiden gern auch eine 5-Sterne-Bewertung da, dass wir noch mehr Menschen, noch mehr Frauen erreichen können. Und hör auch super gern in den Podcast, in den gemeinsam wachsen Podcast rein von Laura und Bastian Wittig. Da ist auch ja so, so viel Wissen rund um den Ayurveda. Da kannst du auch ganz viel erfahren. Und den Podcast höre ich auch ich immer sehr, sehr gern. Manche Folgen sogar mehrmals, um dann noch mehr Wissen rauszuholen. Also den kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Wie gesagt, den Shownotes verlinke ich euch noch. Die Daten zu Laura, wie ihr dahin findet zur Ausbildung und auch die Bücher von Laura natürlich, dass ihr auch da stöbern könnt und ja auch da ganz viel für euch rausholen könnt. Gut, ihr Lieben, dann, ja, es war so schön heute mit dir, Laura, und mit euch als Hörern. Und ja, ich hab jetzt auch keine weiteren Worte. Ich glaube, es ist alles gesagt, alles rund, wie du sagst. Dann nochmal vielen Dank und alles Liebe.
Alles Liebe.